Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Deutschen OSM-Podcast. Heute am 2. Juni 2012. Wir sind immer noch auf dem Hack-Weekend, haben wieder einen Gast, der dieses Mal aber nicht auf dem Hack-Weekend ist. Aber zuerst stellen wir uns mal kurz vor. Mein Name ist Andreas Hubel.
Marc Ehling.
Und ich bin Peter Körner.
Und als Gast haben wir heute Pascal Neis. Hallo Pascal.
Hallo ihr drei. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Pascal Neis. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Heidelberg. Ich bin aktiv bei OpenStreetMap schon seit 2007 und mein eigentlicher Gedanke, warum ich zu OpenStreetMap damals gekommen bin, war einfach auf der Suche nach freien Geodaten oder einfach nach einem Straßendatensatz, der einfach frei verfügbar ist. Und so bin ich zu OpenStreetMap gekommen.
Okay, warum wir dich jetzt gerade eingeladen haben, ist ein, ich bin heute so in dem Blog-Eintrag in den aktuellen Wochennotizen, wo ja Marc auch daran beteiligt war, über einen Link oder eigentlich zwei Links zu einem Artikel von TomTom in der Newsletter und dann eine Antwort drauf gestoßen. Worum geht's denn da genau, Marc?
Also ich habe das auch gesehen, auf Twitter kam so eine Meldung, TomTom hat eine Newsletter und der Titel ist Open Source Map und die Alternative. Und der ist dann rumgegangen auf Twitter, hat auch schon einige Reaktionen erzeugt. Und im Artikel geht es grundsätzlich wohl um Crowdsourced Open Source Map-Daten und TomTom-Daten. Und beim Lesen von dem Artikel, also es wird nicht OpenStreetMap direkt genannt, aber wenn man sich den durchliest, kann man doch schnell darauf kommen, dass wohl OpenStreetMap gemeint ist. Und irgendwie hattest du, Pascal, ja auch gesagt, einige Zahlen aus dem Artikel kommen dir sehr bekannt vor und hast dann ja auch auf Twitter das entsprechend so gesagt. Und jetzt ist die Frage...
Also für mich als jemand, der den Artikel nicht gelesen hat und auch nicht weiß, was da drin steht, könnt ihr mir den mal kurz zusammenfassen? Also so, was sagt denn TomTom zum Thema freie Geodaten?
Ja, also was so die ich habe so drei Sachen, was sie da eigentlich gesagt haben. Einmal, dass OpenStreetMap halt weniger Attribute hat, also allein an der Anzahl. Und vor allem, dass viele Autostraßen als Wege attributiert sind. Das zweite wäre so, da gehen sie drauf ein, dass so ein offenes System ja sehr anfällig ist gegen Angriffe. Und als Beispiel nennen sie da also eine riesige Zahl, 100.000 Attacks. Und die würden irgendwie aus dem Bereich Google kommen. Und das dritte ist so, OpenStreetMap, das sind ja alles Laien. Das sind ja Leute wie du und ich, die mappen da und nehmen Daten auf. Und sie hätten ja eigentlich Profis, die das seit Jahren machen, teilweise 20 Jahre Erfahrung. Und das wäre ja eigentlich viel besser.
Das ist ja ganz schön interessant, weil also weniger Attribute, da bin ich sehr gespannt, wie sie zu dieser Meinung kommen. Das kann ich mir ja kaum vorstellen, so als OpenStreetMap mit dem offenen Tagging-System. Aber das mit den benannten Fahrstraßen, ich weiß nicht, ist denn da was dran?
Ja, genau. Und deswegen, der Pascal hat sich ja in den letzten Jahren öfters mal mit den OSM-Daten auseinandergesetzt, hatte auch vergleichende Studien gemacht. Und ja, Pascal, sag doch mal was dazu.
Als ich den TomTom-Artikel zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir nicht so darüber Gedanken gemacht, wo die Zahlen herstammen, sondern mir ist eher aufgefallen, dass die eine oder andere Textpassage mir irgendwie ein bisschen bekannt vorgekommen ist. Und vielleicht ganz kurz zu der Studie, die wir letztes Jahr gemacht haben, mit meinem Professor zusammen, mit dem Professor Alexander Zitz und mit einem Kollegen aus Miami, mit Dennis Zielster, haben wir eine Untersuchung gemacht für Deutschland, wo wir die gesamten OpenStreetMap-Daten von 2007 bis 2011 zum einen über die Entwicklung untersucht haben und dahingehend, wie die geometrische Qualität in den Daten ist. Und des Weiteren haben wir auch eine Vergleichsstudie gemacht. Und zwar haben wir die OpenStreetMap Straßendaten mit den kommerziell erwerblichen TomTom-Geodaten miteinander verglichen. Und das heißt, wenn man die Studie ganz kurz zusammenfasst, jeder Datensatz hat seine Vor- und Nachteile. Trotzdem ist es gerade bei OpenStreetMap so, dass es ein frei verfügbarer Geodatensatz ist für Straßennetzwerk und dass es doch schon beträchtlich ist, welche Qualität im Vergleich zu einem kommerziellen Geodatensatz vorhanden ist.
Na, jetzt, wenn TomTom sagt, dass es da ja wohl eklatante Schwächen in den OpenStreetMap-Daten gibt und du sagst, du hast jetzt auch die von TomTom untersucht, wie ist das denn so im Vergleich? Also ich meine, sind wir da schlechter als der Durchschnitt bei TomTom oder sind beide Datensätze gleich schlecht, oder wenn man das so sagen
also
darf?
Als erstes ist ein guter Punkt, den du allgemein ansprichst, Peter. Generell würde ich empfehlen, jeden, der Interesse daran hat, sich die komplette Studie durchzulesen. Die ist frei verfügbar, das ist ein Open Access Paper. Das kann sich jeder runterladen, das kann sich jeder durchlesen. Das sind 20 Seiten, es sind sehr, sehr viele Forschungsergebnisse in der Studie drinne. Und allgemein ist es so, dass jetzt TomTom oder OpenStreetMap selbst, ist immer etwas schwierig, wenn Leute sich nur gezielte,
die Zahlen raussuchen, die sie halt sehen möchten, ohne den Kontext genau zu lesen, oder?
Und das ist genau ein ganz großes Problem. Also es gibt, zum einen sind Ergebnisse drin, die ganz klar sagen, dass OpenStreetMap besser sind, aber es sind des Weiteren auch ganz klare Ergebnisse drin, wo halt einfach die Schwächen einfach von OpenStreetMap noch genannt werden. Das Problem ist halt, OpenStreetMap sucht sich halt nur die positiven Sachen raus und TomTom sucht natürlich nur die negativen Sachen über OpenStreetMap raus.
Wobei man muss natürlich sagen, hier ihre 16% da, sie haben ja leider nicht angegeben, worauf sie sich beziehen. Also ob das eine eigene Studie ist, eine eigene Untersuchung oder ob es ein Paper von dir war oder vielleicht ein anderes Paper, oder?
Ja, das ist genau gerade bei den 16% oder auch bei anderen Zitaten.
Könnt ihr kurz erklären, was da 16% heißt?
Also wir können den Satz hier einfach mal vorlesen. Ich denke, Englisch sollte jeder zumindest verstehen. In one particular instance, a leading open source map was compared against a professional TomTom map, shown to have a third less residential road coverage and 16% less basic map attributes such as street names.
Also 16% weniger Attribute an den Daten, wie beispielsweise Namen.
Also
heißt jetzt ja nicht unbedingt, dass 16% der Straßen keine Namen haben.
Ja, man muss es ein bisschen aufpassen. Also zum einen ist, wie gesagt, das Zitat einfach so ein bisschen komplett aus dem Kontext rausgezogen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch nicht ganz richtig, wie sie es geschrieben haben. Ich muss jetzt aber auch leider gestehen, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wie ich es original geschrieben habe.
Na, du kannst auch versuchen, das zusammenzufassen, was du denkst, was sie sagen wollen, wenn dir das näher liegt.
Beziehungsweise in welchem Kontext es bei dir war.
Ich meine, gut, ganz klar, was die sagen wollen, das ist halt einfach, dass die sagen wollen, dass OpenStreetMap 60% der Straßen keine Straßennamen oder keine sonstigen Attribute haben. Aber das ist ja halt kompletter Ich muss jetzt erst einmal, ich bin ganz ehrlich, ich muss jetzt erst einmal nachgucken. Also in dem Paper hier, da stehen so viele Zahlen drin. Was man auch ganz klar sagen muss, einfach hier das Paper, das sind Daten von letztem Jahr Sommer oder Herbst oder sowas. Ne? Inzwischen sind da auch keine Ahnung, 7, 8 Monate dazwischen, das...
Ja, dann haben wir noch exponentielles Wachstum.
Ja, sie haben ja noch nicht mal gesagt, ob das weltweit gilt, ob das nur England, Niederlande, Deutschland, Polen, keine Ahnung.
Die 16% stehen original bei mir im Paper so drin. Da müsste ich mich jetzt schwer täuschen, wenn die 16% bei mir nicht drinstehen. Mhm. Aber wie ihr schon richtig sagt, TomTom schreibt nicht, ob es jetzt für Deutschland bezogen ist oder für weltweit. Bei mir ist natürlich ganz klar, es ist immer nur auf Deutschland bezogen. Was man halt allgemein nicht vergessen darf, jetzt kommt ein schönes Wort, OpenStreetMap ist ein moving target. Das heißt, wenn du heute eine Untersuchung machst, die kann morgen schon wieder ganz anders aussehen, mal übertrieben gesagt, ne? Das heißt, wenn man heute eine Vergleichsstudie macht oder sowas, ist die, ich sag mal, für die nächsten paar Monate interessant, aber in einem halben Jahr ist es quasi schon wieder, übertrieben gesagt, veraltet, ne?
Wie ist denn dieses Wachstum bei den TomTom-Daten? Also ist es ähnlich bei denen, oder...
Naja, also bei TomTom an sich ist ein Wachstum vorhanden, aber halt ganz klar, bei OpenStreetMap ist ein viel größerer Wachstum in Deutschland aktuell, zum Beispiel in Feldwegen und solchen Sachen. Und das ist ja bei TomTom, die nehmen ja die Daten gar nicht auf, weil die gar nicht das Manpower dafür haben.
Ja, wobei das sagen sie ja sogar. Also
ja, aber da muss man halt echt so ein bisschen aufpassen mit den Vergleichen, die da halt machen.
Ja, genau. Also das finde ich
das. In der Studie habe ich ja immer versucht, ganz klar zu sagen, so ist der Unterschied zwischen Teleatlas, Straßennetzwerk und OpenStreetMap, Straßennetzwerk für die Navigation. Und so ist der Unterschied zwischen TomTom allgemein und OpenStreetMap allgemein. Das ist ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt nur die Daten für das Straßennetzwerk, für die Navigation zum Beispiel, betrachte und untersuche, oder ob ich sage, ich nehme alle Daten, die TomTom hat, und alle Daten, die OpenStreetMap hat für Wegenetz. Und das ist immer so ein bisschen das, was die Leute so allgemein ein bisschen vermischen. Was in dem TomTom-Blogpost falsch ist, was aber auch bei dem Richard nicht unbedingt so 100% klar geschrieben ist halt, gell?
Mich würde interessieren, wie du interpretierst, dass TomTom diesen Artikel gerade jetzt rausgegeben hat. Also man könnte das, wenn man das wohlwollend interpretiert, ja durchaus so sehen, dass sie damit ein bisschen Meinungsmache betreiben wollen.
Das ist eine interessante Frage, die du gerade stellst, und mich würde es auch mal interessieren. Das Lustige ist, ich glaube, ich habe es im Forum irgendwo gelesen. Also für mich ist es halt interessant, also mir ist ja teilweise vorgeworfen, dass ich nicht zu gut in OSM auskennen würde, dass ich so eine Studie durchführen.
Also damals, als die Studie rauskam, ist da das
vorgeworfen? Genau, also da ist mir vorgeworfen worden, dass ich mich eigentlich zu gut auskennen würde, um so eine Studie zu machen. Für mich ist eigentlich jetzt das Lustige oder das Interessante, dass TomTom quasi meine Studie benutzt hat, um halt ein Newsletter oder einen Blogpost oder was auch immer zu schreiben. Das ist für mich eigentlich ein bisschen verwunderlich, aber das heißt eigentlich auch, dass sie, man könnte unter Umständen sagen, den Ernst der Lage vielleicht erkannt haben und was tun müssen.
Also das ist wohl das erste Mal, dass sie allein sowas wie Open Source Maps als Wort in den Mund nehmen, oder?
Meines Wissens nach denke ich, ja.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob denn mit diesem Blogpost oder mit diesem Artikel von TomTom auch irgendeine Aufforderung, irgendein Call to Action oder sowas verbunden ist. Also schreiben sie irgendwie, was man denn jetzt tun sollte mit diesem OpenStreetMap, ihrer Meinung nach?
Nein, also was sie eigentlich nur darstellen wollen, wahrscheinlich ihren Kunden, dass es doch toll ist, weiter TomTom-Daten zu nehmen. Also es ist einfach so eine Stellungnahme. Wahrscheinlich werden sie ja von ihren Kunden auch ständig gefragt. Guck mal hier, die Dinger sind umsonst und offen und total toll und vielleicht wissen wir nicht genau. Und das ist einfach jetzt mal so ein Statement. Nur ich finde, also erstmal könnte man schon fragen, welche Studie sie da zitieren. Außerdem haben sie ja OpenStreetMap auch gar nicht genannt als Name, sondern sie sprechen ja allgemein von Open Source Maps.
Na gut, sie haben aber, glaube ich, schon geschrieben von einer der bekanntesten.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, also.
Ja,
gut. Wer da 1 und 2 zusammenzählen kann, der wird dann auch sagen, das ist OpenStreetMap.
Ich meine, es ist interessant, dass du sagst, dass sie Stellung beziehen, obwohl man sie ja quasi gar nicht, also wir haben sie ja gar nicht herausgefordert. Also wir haben sie ja nicht irgendwie gefordert, sagen sie, jetzt bezieht auch mal Stellung und sagt mal, was ihr dazu sagt, sondern sie sind ja von sich aus auf die Idee gekommen, dass da jetzt irgendwie so ein, ich sag's jetzt mal, so ein Feindbild am Horizont erscheint, gegen das sie jetzt erstmal irgendwie Bestellung beziehen müssen. Ich finde, dass das schon ein sehr interessanter Move ist, dass so. Also sie geben ja ein Stück weit damit zu, dass sie da eine mögliche Konkurrenzsituation erkennen.
Ja, klar. Und also
ja, was uns ist das klar.
Ja.
Mir war nicht klar, dass TomTom klar ist.
Was natürlich jetzt neben diesen vergleichenden Studie da vielleicht in dem Papier geschrieben wird, sind ja noch zwei andere Sachen, die eigentlich so nicht stimmen. Das sind diese 100.000 Attacks, die sie da beschreiben. Da sagen sie auch nicht genau, was sie meinen, aber was wir ja hatten vor einiger Zeit, waren ja diese Sache mit Google, wo Subunternehmen wohl von, also Mitarbeiter von Subunternehmen von Google Änderungen bei uns in der Datenbank gemacht haben. Die sind dann aufgefallen. Das war, glaube ich, in New York so ein paar Änderungen. Das waren aber nicht 100.000 Änderungen, die da gemacht haben, die wirklich falsch waren, sondern es war eher im Bereich von ein paar hundert Änderungen.
Also konkret, das ist halt die Frage, Commits dann.
Genau, es waren ein paar hundert Commits, aber aus diesem Netzwerk, aus diesem Google-Netzwerk in Indien war das, kamen insgesamt 100.000 Änderungen, die aber nicht alle falsch waren oder die zurückgenommen wurden, sondern es waren wirklich nur ein paar hundert Änderungen, die zurückgenommen wurden, und insgesamt aus dem Netzwerk kamen 100.000. Also das heißt, es gibt auch schon viele Google-Mitarbeiter, die in OSM was committen. Also das ist so der zweite Punkt oder so, den ich denke, der einfach nicht ganz richtig dargestellt wurde. Und dann der dritte Punkt ist ja, dass sie sagen, naja, das sind ja alles Laien, die da mitmachen. Wir haben unsere professionellen Mapper. Aber gleichzeitig zwei Sätze später sagen, naja, außerdem haben wir 60 Millionen User, die auch dabei dazu beihelfen oder mithelfen, unsere Daten besser zu machen.
Also konkret, da geht es wohl um dieses, wenn du mit einem TomTom Navi aktueller Generation, die ein GSM mit GSM-Modem, also ein Handy mit eingebaut haben,
ja,
irgendeine Strecke fährst, die TomTom nicht so drin hat, dann wirst du halt gefragt, oder du wurdest einmal gefragt, soll das hochgeladen werden, damit
genau, andere und du kannst Kunden ja auch sogar Änderungen melden. Also du kannst ja sagen, da ist was falsch und so. Oder?
Also so Bugtracker-mäßig, wie genau, man es bei uns ja auch hat. Ja.
Gut, das ist jetzt ein Punkt, da haben sie nicht wirklich Unrecht mit. Also ja, wir sind größtenteils Laien. Und genau deswegen müssen wir uns auch über sowas wie Vandalismus und, also nicht Vandalismus, aber über Leute unterhalten, die Dinge eintragen, die so halt nicht richtig sind. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Menschen, die den Large Hadron Collider, diesen Elektronenbeschleuniger da als Untergrundlinie eingetragen haben, weil das halt so schön gestrichelt auf der Karte ist.
Ja, und es war nicht das Problem, dass es eine Untergrundlinie eingetragen ist. Es wurde halt als Autobahn, also Highway, weil es halt dann schön rot ist. Und den anderen hat man den als Trunk eingetragen, den zweiten Ring, weil es dann schön grün ist und dass sich das farblich aneinander abhebt. Mhm. Inzwischen ist das halt ein Highway, Footway, Bike gleich Yes oder sowas in der Richtung.
Genau. Und da sieht man aber, dass das halt auch, also das ist halt genau das Problem, was sie ja auch zu Recht beschreiben, dass wir Leute haben, die solche Dinge eintragen, die ganz, ganz offensichtlich einfach falsch sind. Also da muss man ihnen an der Stelle sagen, mit dieser dritten Aussage haben sie eigentlich recht. Nur ihre Interpretation daraus, also die ich jetzt von euren Erzählungen gehört habe, ist vielleicht die falsche. Und es stimmt zwar, dass unsere Daten an der Stelle dann vielleicht nicht korrekt sind, aber was wir halt nicht tun, ist, wir behaupten jetzt zu keinem Zeitpunkt, sie seien. Also während sie behaupten, ihre Daten wären korrekt und das aber auch nicht besser beweisen können, als wir das können.
Naja, man muss natürlich sagen, die sind für eine gewisse Zeit nicht korrekt. Also wie dieser Speicherring ist ja inzwischen, andere Leute haben es gesehen und verändert und richtig gemacht. Sie sagen ja schon auch, dass man kann ja sagen, bei dieser vergleichenden Studie, diese Genauigkeit, diese Abweichung von unseren Daten. Pascal, die hast du doch, glaube ich, auch mit untersucht damals, oder?
Sag bitte gerade nochmal.
Die Genauigkeit, die Lagegenauigkeit zum Beispiel, war das nicht auch
eine? Nee, Lagegenauigkeit habe ich da nicht mit reingenommen. Okay, das war eine andere Untersuchung gewesen.
Ah, okay. Gut, aber da gibt es auch andere Untersuchungen, wo auch die Lagegenauigkeit mal untersucht wurde und da schneiden wir jetzt auch nicht sehr viel schlechter ab.
Hm. Nun, wie gesagt, ich...
Allgemein vielleicht nochmal dazu, was man halt auch nie vergessen darf, TomTom verweist jetzt hier auf eine, vermutlich, man weiß es ja nicht, sie haben es nicht bestätigt, aber vermutlich auf eine Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde. Was man allgemein immer sagen muss, OpenStreetMap ist nicht überall so gut wie in Deutschland. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in Nachbarländer geht, Österreich oder Schweiz, sieht es von der Qualität oder der Vollständigkeit zumindest von den OpenStreetMap-Daten auch ähnlich aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eher ein bisschen mehr in den Süden geht, oder in Südwesten, also wie zum Beispiel Spanien oder Frankreich, da sieht die Qualität bei den OpenStreetMap-Daten noch ganz anders aus. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass da TomTom in den nächsten 1-2 Jahren Angst haben muss, dass sich dort viel tun wird und sie gar keine Daseinsberechtigung mehr auf dem Markt haben. Aber zumindest in Deutschland ist so OpenStreetMap ganz klar eine Alternative zu TomTom-Daten, meiner Meinung nach. Natürlich mit ein paar gewissen Abstrichen, aber trotzdem schon sehr, sehr gut.
Also Sie stellen ja selber dann im letzten Satz fest, dass es wunderbar für Fußgänger ist und so weiter, aber für Automotive-Grade-Mapping hat es sicher einige Beschränkungen, sagen Sie jetzt. Naja.
Also wie gesagt, man muss immer dran denken, Deutschland und
ja, die anderen
Länder. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Also es gibt auch viele Studien, die in anderen Ländern auf gar keinen Fall so gut aussehen, wie in Deutschland halt einfach. Ja.
Gut, ich denke, wir haben das Thema relativ umfassend behandelt. Ich bin jetzt informiert und weiß, worum es in diesem Artikel ging und wie der einzuordnen ist. Was meint ihr, habt ihr noch irgendwas Abschließendes dazu zu sagen?
Ja, soweit eigentlich nicht.
Gut, ich würde sagen, dann danken wir Pascal ganz herzlich.
Ich will noch einen abschließenden
kurzen. Ah, ja, klar,
ja, sicher. Also generell, wenn sich jeder ein eigenes Bild machen möchte von der Studie oder von dem, was Tom dort geschrieben hat oder wie das zu bewerten ist, ich kann es, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, ladet euch den Artikel runter, lest ihn euch durch. Er ist leider in Englisch, aber ich denke, das dürfte für die, für nicht so viele ein Problem sein, das auf Englisch zu lesen. Trotzdem ist es, wie gesagt, so, es stehen sehr viele Ergebnisse drin. Auch Ergebnisse, die noch gar nicht irgendwo erwähnt wurden, aber ich denke trotzdem sehr, sehr interessant sind.
Vielen Dank für den Artikel und auch für diesen Podcast. Und ja, wir hören uns bald wieder vielleicht.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao.